Ja, Fortsetzung in unserer Reihe der Ich Bin-Worte von Jesus Christus. Heute geht es um dieses Ich Bin-Wort, wo Jesus Christus sagt, ich bin die Tür. Wieder war Jesus unterwegs und wir lesen in der Bibel, Jesus erklärte seinen Zuhörern, glaubt mir, ich selbst bin die Tür. Alle, die sich vor mir als eure Hirten ausgaben, waren Diebe und Räuber. Aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich allein bin die Tür. Wer durch mich zu meiner Herde kommt, der wird gerettet werden. Er kann durch diese Tür ein- und ausgehen und er wird saftige, grüne Weiden finden. Der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich aber bringe allen, die zu mir gehören, das Leben und dies im Überfluss. Türen eröffnen neue Wege, gute Wege oder schlechte Wege. Wir können durch diese Türen gehen, wir müssen aber nicht. Es gibt so viele Türen, Türen zu Religionen, Türen zu Ideologien, Philosophien, zu Buddha, zu Allah, zu dem Gott vegan, zu dem Gott Klima. Die Tür zur Demokratie, zur Diktatur, die Tür zum Wohlstand, zur Armut. Oder die von mir selbst gezimmerte Tür, wohin sie auch immer führt. Welche Tür wähle ich? Bevor ich mich entscheide, ist da die laute Stimme von Jesus Christus, die zu mir sagt, stopp, Jörg, ich bin die Tür, die zum wahren Leben führt. Du kannst durch sie eintreten, und kommen, so wie du bist. Hier ist jemand, der einen Absolutheitsanspruch formuliert. Er sagt, ich bin es. Es ist kein Mensch, der diesen Absolutheitsanspruch ausspricht. Das wäre auch vermessen. Es ist kein Religionsführer oder Philosoph. Es ist auch kein Mensch, der dazu neigt, seine Erkenntnis der Wahrheit als absolut anzusehen. Nein, es ist kein Mensch. Wir Menschen neigen dazu, wenn wir in diesem Absolutheitsanspruch denken, uns gegenseitig in der Rechthaberei zu bekriegen. Und es sind diesbezüglich erbittertste Kriege geführt worden. Immer wieder. Nein, wer diesen Anspruch stellt, ich bin die Tür, ist der allmächtige, allgegenwärtige und allwissende Gott selbst. Der Ewige, der schon immer da war und der sich in Jesus Christus offenbart. Er sagt, ich bin die Tür. Und so bekommt dieser Absolutheitsanspruch ein ganz besonderes Gewicht und es lohnt sich, darüber ein wenig nachzudenken. Denn mit welchem Recht erhebt der Mensch Jesus Christus auf Erden diesen Anspruch? Ich bin die Tür. Waren es zu der Zeit nicht die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die als Türhüter Gottes galten? Sie eröffneten doch den Menschen Wege zu Gott, aber sie hielten auch Türen geschlossen, wenn sie nicht wollten, dass Menschen zu Gott kommen, wie zum Beispiel den Heiden oder anderen. Und Jesus sagt den Menschen, vergesst das alles. Vergesst die menschlichen Türhüter. Ich alleine bin die Tür und ich alleine bin berechtigt dazu. Und ich möchte das anhand von drei Aussagen einmal ein wenig belegen. Die erste Aussage, Jesus ist die Tür zur Errettung der Menschen. Er sagt seinen Zuhörern, glaub mir, ich selbst bin die Tür. Alle, die sich vorher als Hirten ausgaben, die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die Propheten oder wer auch immer, sie waren Diebe und Räuber. Aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich allein bin die Tür. Wer durch mich zu meiner Herde kommt, und jetzt kommt dieser entscheidende Ausspruch, der wird gerettet. Natürlich ist das ein Affront gegen die damalige Geistlichkeit, die sich doch als Türhüter Gottes verstanden. Und durch solche Aussagen macht sich Jesus Christus ja unweigerlich selbst zum Gott. Und das bekommt natürlich die damalige Geistlichkeit überhaupt nicht gut an. Und Jesus wird zum Feind für sie. Letztendlich führt es ja daran, das wissen wir, dass auf ihr Betreiben hin der damalige römische Statthalter Pontius Pilatus letztendlich Jesus zum Tode durch den Kreuz verurteilt. Hat Jesus recht, wenn er sagt, ich bin Gott und ich entscheide, wer zu Gott kommt und wer nicht? Darf er diesen Absolutheitsanspruch erheben? Uns Menschen steht es nicht an, den Beweis der Gottheit Jesu anzutreten. Das können wir nicht und das dürfen wir auch nicht. Wir können doch nicht einmal den Absolutheitsanspruch Jesu beweisen. Und es macht auch keinen Sinn, ihn apologetisch zu belegen. Und ich freue mich, dass Gott das selber tut. Aber damit wir das verstehen, wie Gott es tut, müssen wir seinen Heilsplan kennen. Und der wird uns in der Bibel bekanntlich offenbart. Denn Gott selbst hat einst die Tür zugesperrt zwischen ihm und den Menschen, dann wieder einen Spalt geöffnet und dann in Christus wieder ganz geöffnet. Das möchte ich ein wenig erklären. Als Gott diese Schöpfung ins Leben rief, hat er bewusst Menschen einen freien Willen gegeben. Er wollte keine willenlosen Marionetten. Er wollte Menschen, die sich freiwillig ihm unterordnen und die freiwillig sagen, du bist mein Gott, dich bete ich an, dir unterordne ich mich. Keiner wird dazu gezwungen. Keiner von uns. Gott ist so groß in seiner unendlichen Liebe und Gnade zu uns Menschen, so groß, dass jeder sein eigenes Leben führen kann, wie immer er möchte. Das ist bekanntlich Regeln braucht im Miteinander der Menschen, ist klar. Dafür gibt es staatliche Ordnung, dafür gibt es göttliche Ordnung. Gar keine Frage. Aber keiner wird gezwungen, zu Gott zurückzukehren. Keiner. Er hat diese wunderschöne Erde geschaffen, einst frei von Verderben, Sünde und Verfall. Und mitten hinein hat er den Menschen gesetzt in einer engen Beziehung zu Gott. Er lebte buchstäblich mit Gott in einer engen Partnerschaft, die ersten Menschen, die Gott geschaffen hat. Und sie haben diesen freien Willen bekommen und sie haben sich entschieden, ihren freien Willen dahingehend zu nutzen, indem sie sagen, Gott, ich brauche dich als mein Schöpfer nicht, ich möchte nach meinen eigenen Regeln leben. Und Gott hat gesagt, das ist in Ordnung, auch wenn es mir sehr, sehr leid für euch tut und weil ihr die Suppe jetzt selber auslöffeln müsst. Und hier hat Gott die Tür zugemacht. Zwischen ihm und den Menschen gab es keine Gemeinschaft mehr. In der Bibel können wir das sinnbildlich sehen, dass der Mensch aus dem Paradies, also aus der Gegenwart Gottes, buchstäblich vertrieben wurde. Und nun muss er eigenverantwortlich leben. Was daraus geworden ist, wissen wir. Eigenverantwortliches Leben des Menschen kann nur funktionieren, wo eigentlich betone, gesunder Egoismus da ist. Aber es gibt eben auch einen übertriebenen und einen kranken Egoismus. Und wenn Menschen in diesem kranken Egoismus oder übertriebenen Egoismus leben, dann gibt es eben auch Mord und Totschlag, Bereicherung und Korruption, Arm und Reich. Kurz gesagt, das, was wir auf dieser Welt leben, sehen und wie Menschen leben. Aber Gott liebt seine Geschöpfe so sehr, dass er ihnen einen Weg gewiesen hat, wie der Mensch zu Gott zurückkommen kann. Und dieser Weg, und dieses ist nur ein einziges Wort, heißt Glaube. Zu allen Zeiten war es so, dass Gott den gnädig ansah, der sich ehrlich darum bemühte, freiwillig sich Gott unterzuordnen und freiwillig aus Liebe zu Gott nach seinen Ordnungen zu leben. Immer in dem Wissen, dass wir begrenzte Menschen sind, die selber in Sünde leben. Immer in diesem Wissen. Und im Alten Testament hat Gott den Menschen dann den Türspalt ein wenig zu ihm geöffnet durch ein kompliziertes Opfersystem. Möglich wurde dadurch Vergebung. Die Menschen, die glaubten und das durch ein Opfer sichtbar zeigten, durften in die Gegenwart Gottes zurückkehren. Und einmal im Jahr gewährte Gott den Menschen Amnestie. Am großen Versöhnungstag, einmal im Jahr, durfte der Vorhang, der zwischen Gott und Menschen war, zur Seite geschoben werden. Und ein Priester durfte mit Blut, mit einem Opfer in die Gegenwart Gottes treten, um die Menschen zu entsühnen. Für ein Jahr hat Gott ihnen vergeben. Ein Jahr lang. Und das musste sich Jahr für Jahr wiederholen, bis Jesus Christus auf diese Welt kam. Es war tief im Willen Gottes verankert der Menschheit, die sich von ihm gelöst hat, wieder mit ihm, mit Gott zu verbinden. Und so hat er aus sich selbst heraus das Erlösungswerk geplant. Gott umkleidet einen Teil seiner Persönlichkeit mit einer menschlichen Gestalt. Und der persönlich helfende, liebende und erlösende Gott bedient sich einer menschlichen Eizelle, befruchtet sie und so gebiert die Jungfrau Maria ihren Sohn Jesus Christus. Und Jesus kommt auf diese Welt ganz Baby, aber auch zugleich ganz Gott und ganz Mensch, wächst heran und erklärt später, warum er auf diese Welt gekommen ist und warum er zu Recht als Sohn Gottes bezeichnet wird. Er erklärt den Menschen den liebenden Vater im Himmel, der bis dahin unbekannt war. Er erklärt ihnen, wie ein Leben in den Augen Gottes richtig funktioniert. Hält viele Reden, die bekannteste ist sicherlich die Bergpredigt. Und am Ende ist er bereit, aus Liebe zur Menschheit das Erlösungswerk am Kreuz von Golgatha zu vollbringen. Und so drückt es auch die bekannteste Bibelstelle aus: Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen aus sich selbst geborenen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Und nach dem leiblichen Tod weckt Gott Jesus Christus zu neuem Leben auf in der Auferstehung. Jesus erscheint seinen Jüngern und vielen Menschen und legt damit selbst den Beweis seiner Gottheit ab. Und darum stimmt der Satz: Ich bin die Tür. Wer durch mich eingeht, bekommt ewiges Leben. Jesus wird damit zum alleinigen Mittler zwischen Gott und Mensch. Er öffnet uns die Tür zu Gott und wir dürfen durch diese Tür zu Gott kommen, so wie wir sind. Und darum ist der Absolutheitsanspruch berechtigt, den nicht ich als Mensch erhebe, sondern den Jesus selbst nennt. Ich bin es. Ich öffne die Tür zum Leben. Sichtbares Zeichen: Als Jesus starb, zerriss im jüdischen Tempel der Vorhang. Die Trennung, die zwischen Gott und Mensch bestand, dokumentiert durch diesen Vorhang. Er zerriss und die Tür zu Gott war wieder offen und frei. Aber sie führt ausschließlich nur über Jesus Christus. Und wo Menschen im Glauben durch diese Tür gehen, beginnt eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Das kann man nicht erklären, das kann man nicht beweisen, das kann man nicht apologetisch belegen, das kann man nur erleben. Das kann man nur erleben. Und das ist zugleich der Weg in die wahre Freiheit hin zu einem sinnerfüllten Leben. Das bringt mich zum zweiten Punkt. Jesus führt Menschen damit in die Gegenwart Gottes und damit in die Freiheit. Er sagt, der Mensch kann durch diese Tür ein- und ausgehen. Und er wird saftige grüne Weiden finden. Und ich betone, auf beiden Seiten. Wenn man reingeht und wenn man wieder rausgeht. Interessant ist, dass diese Tür keine Einbahnstraße ist. Der Mensch kann ein- und ausgehen. Also er kann sich in die Gegenwart Gottes bewegen. Aber er kann auch wieder hinausgehen, denn bekanntlich leben wir noch in dieser Welt und auf dieser Welt. Und das finde ich so spannend. Ich bin davon überzeugt, dass Gott Menschen in seiner Gegenwart und auch außerhalb seiner Gegenwart, also in dieser Welt, grüne Weiden finden lässt. Und dieses Bild der grünen Weiden ist ein Zeichen oder ein Bild für göttlichen Segen. Wer Christus persönlich kennt, bekommt einen neuen und einen ewigen Zugang zum Vater im Himmel. Wir haben diesen Zugang. Wir können zu jeder Tages- und Nachtzeit eingehen zu Gott, aber auch wieder ausgehen. Bei Gott in seiner Gegenwart zu sein oder eben hier auf dieser Erde unter seiner guten Leitung, unter Leitung des Heiligen Geistes dürfen wir sein, dürfen wir leben, dürfen wir arbeiten, dürfen wir dienen, dürfen wir Leben genießen. Und wir können immer so kommen, wie wir sind. Wir sind bei Gott willkommen, weil Jesus uns die Tür geöffnet hat. Wir müssen uns nicht verändern oder erst einen gewissen Heiligkeitsstatus haben, wie immer er dann definiert wird. Der wird ja von unterschiedlichsten Religionsgruppen völlig unterschiedlich definiert. Nein, so beschmutzt, wie ich bin, darf ich kommen. Darf ich kommen. Ich las vor kurzem diese Geschichte von Abraham Lincoln. Ein junger Soldat war auf einem wichtigen Wachposten eingeschlafen. Er wurde vom Kriegsgericht zum Tode durch Erschießen verurteilt. Und da schrieb der junge Soldat einen Brief an seine Mutter. Liebe Mutti, du darfst nicht denken, ich hätte mein Vaterland nicht lieb. Die Sache kam so. Mein Kamerad war krank und ich zog für ihn auf die Wache. In der nächsten Nacht wäre er wieder an der Reihe gewesen. Aber weil er noch krank war, übernahm ich erneut seine Wache und schlief ein, ohne es zu wollen. Es war nicht meine Absicht, gewissenlos zu sein. Es war ein ergreifender Brief und die Eltern dachten, es gibt keine Hoffnung mehr und kein Aufschub des Urteils. Aber es gab noch eine Schwester in dem Haus und das Kind wusste, dass Abraham Lincoln selbst einen Sohn hatte, den er sehr liebte. Und das Mädchen war klar, wenn der Präsident wüsste, wie es sich hier verhalten hat, dann würde er nicht zulassen, dass sein Bruder erschossen wird. Sie setzte sich in den Zug, um zum Präsidenten zu fahren und für ihren Bruder zu bitten. Als sie am Amtssitz des Präsidenten ankam, war die Verlegenheit groß. Die Wachsoldaten wollten sie nicht vorbeilassen. Also erzählten sie dem Mann diese Geschichte. Und der Wachsoldat war so gerührt, dass sie sich passieren durfte. Sie kam auch an den Sekretär vorbei und anderen Beamten und es gelang ihr tatsächlich, zum Amtssitz des Präsidenten in sein Zimmer zu kommen. Und dort saß er mit seinen Senatoren. Als das Präsident das Kind sah, fragte nur, was kann ich für dich tun? Und sie erzählte ihm ihre Geschichte und es wird überliefert, dass Abraham Lincoln weinte. Er war auch ein Vater und sein Herz wurde im Innersten bewegt. Er war gütig gegen das Mädchen und auch gegen den Bruder, hob auf der Stelle die Vollstreckung des Urteils auf und gab dem jungen Soldaten sogar noch 30 Tage Sonderurlaub. Sein Herz war voller Mitleid mit ihm, diesem Mann und der Familie. Durch das Erlösungswerk von Jesus Christus zeigt Gott uns sein Mitgefühl. Sein Mitgefühl. Er ist für mich gestorben. Er hat die Tür für mich geöffnet. Ich kann das nicht selbst tun. Und das darf ich annehmen. Das Todesurteil, das auf meinem Leben war, und Todesurteil heißt die ewige Trennung von Gott, hat Jesus Christus aufgehoben. Nicht ich, kein Mensch, kein Religionsführer. Jesus ist damit die Tür zu Gott und damit die Tür zum Leben. Die Tür zum Paradies, die er einst geschlossen hatte, ist wieder offen. Oder wie sagt es Jesus selbst, siehe, ich habe vor dir eine Tür geöffnet und niemand kann sie mehr verschließen. Und das ist die dritte Aussage, Jesus bringt uns nun Leben und das im Überfluss. Wenn er sagt, der Dieb kommt, um zu stehlen und zu schlachten und zu vernichten, hat er recht. Und er sagt, ich aber bringe allen, die zu mir gehören, das Leben. Und dies im Überfluss. Dieser Seitenhieb Jesu auf den Dieb, der zum Schlachten kam, ist natürlich auf die damalige religiöse Führung gerichtet. Ihnen ging es nicht um das Wohl der Menschen, sondern darum, dass der Religion und dem göttlichen Geboten Genüge getan wurde. Und solange die Menschen nach göttlichen Ordnungen lebten, war das die Geistlichkeit damals zufrieden. Aber das ist Jesus uninteressant. Bei ihm ist das anders. Er führt uns in die Gegenwart Gottes zurück. Er führt uns zu dem Vater in den Himmel. Und ich betone immer auch an dieser Stelle, ich weiß, dass viele keinen guten Vater haben. Aber stellt es euch einmal vor, den besten Vater, den ihr euch vorstellen könnt. Und weit mehr will Gott uns sein. Und das bedeutet vollkommene Freiheit, sinnerfülltes Leben, Lebensglück. Und wenn Gott uns zuspricht, du bist mein Kind, soll uns das nicht Angst machen, sondern es soll uns helfen, mich und andere mit den Augen Gottes zu sehen. Es gibt kein größeres Privileg, als dass wir zur Familie Gottes gehören und in diesem Verwandtschaftsverhältnis stehen, in der Zugehörigkeit zu Christus. Es gibt in unserem Leben keine größere Unabhängigkeit und keine größere Freiheit, als zu Gott zu gehören. Warum? Er ist der Schöpfer dieser Welt. Er hält die Welt in seiner Hand. Er ist allmächtig, um wirken zu können, was immer er will, auch in unserem Leben. Er hält unser Leben in seiner Hand. Und er weiß doch letztlich, was für uns alle das Allerbeste ist. Und Jesus Christus setzt das als unser Herr und Heiland um und möchte nun mit uns Tag für Tag durchs Leben gehen und uns das schenken, was wir tatsächlich benötigen. Leben im Überfluss heißt nicht spärlich versorgt zu werden, sondern üppig. Bei Gott gibt es kein Hartz IV. Gott gibt nicht nur das Notwendige, sondern versorgt üppig. Aber bedenken wir auch, es gibt einen Feind, der hinter der Tür lauert, um uns zu zerstören und zu verderben. Und darum vergleicht die Bibel die Gemeinde Gottes auch oft als eine Schafherde, die sich um den Hirten Jesus schart. Und solange wir bei dieser Herde bleiben als Schafe, sind wir geschützt oder wie es an anderer Stelle heißt, unterstellt euch Gott im Gehorsam und widersetzt euch mit aller Entschiedenheit dem Teufel, dann flieht er von euch. Und das bedeutet Nachfolge Jesu Christi. Und das bedeutet, mich jeden Tag neu zu entscheiden. Heute, Jesus, möchte ich, um in diesem Bild zu bleiben, als dein Schaf bei deiner Herde unter der guten Leitung des Hirten bleiben und leben. Diesen Gedanken greifen wir dann nächsten Sonntag erneut auf, wenn es darum geht, dass Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Eine Frage zum Schluss. Jesus Christus, die Tür zum Leben, ich darf kommen, wie ich bin. Und Jesus sagt, siehe, ich stehe vor deiner Herzenstür und klopfe an. Wer jetzt auf meine Stimme hört und mir die Tür öffnet, bei dem werde ich einkehren. Bist du bereit, ihm seine Herzenstür zu öffnen? Vielleicht zum ersten Mal? Oder bist du bereit, sie geöffnet zu halten? Das ist meine Frage am Schluss. Amen.